Ein Fachwerkhaus erhalten, restaurieren und weiterdenken. Worin geht's in der heutigen Folge? Ein Fachwerkhaus richtig sanieren, ohne Romantik, aber mit Wissen. Mein Gast ist Zimmermeister und Restaurator Florian Schulz. Er erklärt in wenigen Minuten, was ein Fachwerkhaus wirklich verträgt, wo die größten Fehler bei der Dämmung und Feuchtigkeit liegen, warum Energieeffizienz auch hier funktionieren kann und wie er selbst ein altes Haus vor dem Abriss gerettet hat. Kurz und praxisnah, direkt aus 20 Jahren Handwerkserfahrung. Ich bin Elvira Diebold, Immobilien auf der Tonspur ist mein Host. Ich bin langjährige Immobilienmaklerin, Lizenznehmerin von Falk Immobilien. Ja, mein heutiger Gast hat nicht nur eine seltene Expertise, sondern er lebt sie mit echter Leidenschaft. Florian Schulz arbeitet im Rheinland rund um Bonn. Und er ist jemand, der Fachwerk nicht nur repariert, er bewahrt es mit Herzblut, mit tiefem Wissen und mit Verantwortung für die Geschichte eines Hauses. Er hat eine Akademie besucht im Schloss Rasfeld, eine der renommiertesten Adressen für Denkmalpflege. Und Florian Schulz wird sich weiterbilden im nächsten Jahr in Dresden als Sachverständiger für Holzschutz. Und ganz wichtig, wer hier noch nicht genug erfahren kann, Florian hat einen eigenen Podcast. Er ist Podcaster mit dem Thema, ja, wie soll's anders heißen, das Fachwerk. Nun freut euch auf eine spannende, wissenswerte Folge. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Serie Nummer 31. Heute mit Florian. Florian, jetzt bist du ganz nah bei mir hier auf der Tonspur. Florian Schulz ist bei mir, ein Fachexperte für Fachwerk. Und ich verrate auch nicht zu viel. Du bist Podcaster. Und wir haben uns bei so Podcast-Trainings kennengelernt und dein Thema hat mich von Anfang an, wo ich noch gar keine Ahnung hatte, wie Podcast überhaupt funktioniert, habe ich das Thema gleich für sehr, sehr spannend empfunden und mich deshalb ja sehr gefreut, dass du für heute zugesagt hast. Wir gehen auch gleich mal rein in dieses wunderbare Thema Fachwerkhaus. Florian, du bist seit 2 Jahrzehnten im Fach unterwegs. Was hat dich persönlich an dieser Bauweise so fasziniert, dass du deinen gesamten beruflichen Weg darauf ausgerichtet hast?
Ja, hallo Elvira, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung, Elvira, an dich. Ja, das war so ein Prozess, der mich zum Fachwerk gebracht hat. Also im Laufe der Zeit wurde es immer mehr. Ich habe früher auch andere Sachen gemacht im Zimmereibereich und habe dann festgestellt, dass die Menschen, die Fachwerkhäuser bewohnen, kaufen, besitzen, einfach spezielle Menschen oft auch sind und das mir angenehm ist, für die zu arbeiten. Das ist so der eine Punkt, also das Zwischenmenschliche. Das Zwischenmenschliche hat mich zu den Fachwerkhäusern gebracht. Und das andere ist natürlich auch die Fachwerkhäuser selber, also einfach diese ganzen Spuren der Geschichte, die da in dem Fachwerkhaus drinstecken. Nicht immer schöne Spuren, also vor allem die Sanierungsspuren der letzten 50 Jahre, sag ich mal, sind oft auch nicht so schön, aber auch interessant. Und jedes Mal ist da was Neues zu entdecken. In jedem Fachwerkhaus gibt es andere Varianten.
Ja, da habe ich doch ein bisschen geschaut, als ich so alles über dich studiert habe. Aber ich bin noch weiter zurückgegangen. Und zwar die ersten Fachwerkhäuser beherrschten sogar schon die Römer. Und die haben schon mit diesem Fachwerkbau begonnen, habe ich zumindest gelesen. Mhm. Und weißt du, wo das älteste Fachwerk in Deutschland steht?
So direkt nicht. Also ich weiß, dass beispielsweise in Limburg eines der ältesten Fachwerkhäuser steht. Das ist von 1380, glaube ich, so ganz grob. Aufs Jahr genau weiß ich es nicht. Aber so, das sind so die ältesten noch heute erhaltenen Fachwerkhäuser, die immer wieder restauriert und saniert worden sind. Das ist ja schon ein ganz schönes Alter. Und natürlich gab es im Fachwerkbau eine Entwicklung, wie was gemacht wurde. Das war auch regional sehr unterschiedlich. Und Entwicklungen haben sich damals natürlich auch noch nicht so schnell verbreitet, weil es gab ja noch kein Internet und andere Dinge, sondern das war ein ganz langsamer Prozess auch von Tal zu Tal oder Stadt zu Stadt, wie auch immer. Ja, da ist eine lange Geschichte drin. Und ganz früher fing es natürlich an, dass im Wald irgendwo Hütten gebaut wurden, Schutzhütten und andere Dinge. Und bei den Römern beispielsweise, das waren dann aber eher schon nochmal eine andere Technik. Da wurden die Ständer oder die Pfosten in den Boden reingesenkt. Ne? Da wurde noch nicht mit einem...
Also eher so Pfahlbauten?
Genau, richtig. Hm. Ne? Okay. Und aus den Pfahlbauten heraus hat sich dann jetzt ganz einfach ausgedrückt die Fachwerkbauweise, wie wir sie heute kennen, entwickelt.
Ja, und nun habe ich auch gelesen, es stand auch in der Presse, du hast ein eigenes Haus vor dem Abriss gerettet, also dein wahrscheinlich jetziges noch eigenes Haus in Witterschlick. Du bist in dem Raum Rhein bei Bonn tätig. Da muss dann Witterschlick irgendwo in der Nähe liegen.
Ja.
Ja, was hat dich dazu gebracht, so viel Zeit und Herzblut zu investieren? Und soweit ich das rauslesen konnte, hast du das auch während der Pandemie gemacht. Mein letzter Gast hat das auch erzählt von einem Umbau einer alten Gaststätte. Auch während der Pandemiezeit, weil man da offensichtlich genügend Zeit dazu hatte. Und da hast du dir ein eigenes Fachwerkhaus schick saniert.
Ja, richtig. Also wir haben in der Pandemiephase begonnen. Das war natürlich Zufall, ne? Das war nicht geplant. Die Pandemie hat ja auch keiner vorausgesehen. Aber es war dann schon auch eine intensive Zeit innerhalb dieser ersten Lockdowns und so weiter, die es gab, wo wir sehr intensiv zu Hause auch gearbeitet haben und restauriert und saniert haben, aber auch in den Folgejahren noch sehr viel Zeit reingesteckt haben. In das alte Fachwerk. Genau, da haben wir ein altes Fachwerkhaus von Grund auf saniert. Also wir wohnen jetzt seit 2 Jahren mittlerweile schon drin.
2 Kinder hast du?
Genau, ich habe 2 Kinder, also einen Sohn und eine Tochter.
Herzlich gegrüßt hier an der Stelle, die jetzt im schönen Fachwerkhaus wohnen. Also du hast das für deine Familie umgebaut und dann hast du gedacht, okay, dann kann ich das jetzt auch für andere tun? Oder wie da war da deine Gedankenwelt?
Naja, ich habe schon in der Vergangenheit, also schon viel früher, auch immer wieder Fachwerkrestaurierung und Fachwerkreparaturen gemacht. Also ich war vor längerer Zeit mehr so in der ökologischen Altbausanierung unterwegs. Also ich habe Fassaden gedämmt, Dächer saniert und so weiter. Immer so, wie gesagt, ökologisch unterwegs. Und bin da automatisch auch immer wieder mit Fachwerkhäusern in Kontakt gekommen, weil dort ja die natürlichen Baustoffe einfach noch klarer sind, dass sie dorthin gehören. Natürlich hat auch das eigene Haus mich dem nochmal näher gebracht und ich bin ja auch durch die Sanierung des eigenen Hauses nochmal an Punkte gestoßen, die ich so vorher noch nie erlebt hatte und dementsprechend auch nie so ganz nachempfinden konnte, was meine Kunden da zum Teil durchmachen, sage ich mal, im Prozess und an das ist ja ein Marathon, so ein altes Haus zu sanieren, vor allem mit viel Eigenleistung. Das ist ein Marathon, auf den man sich da einlassen muss. Durch das eigene Fachwerkhaus bin ich natürlich noch viel tiefer eingetaucht und in Themen eingetaucht, wo ich jetzt nochmal viel breiter aufgestellt bin, auch von meinem Erfahrungswissen und von dem, was ich noch nebenbei auch gelernt habe über andere Baustellen. Und habe dann auch in der Zeit, wo wir hier angefangen haben, vor 5 Jahren, meine Ausbildung zum Restaurator im Handwerk gemacht an der Akademie Schloss Rasfeld. Vielleicht ist das jetzt vorgegriffen schon, aber das passt so jetzt gerade mit da rein und bin dadurch natürlich noch intensiver in das Thema eingetaucht.
Und es gibt wahrscheinlich auch nicht so viele Spezialisten oder Experten. Du hast eben gesagt, du bist dann noch tiefer eingetaucht, auch in die Probleme derer, die das schon gemacht haben, weil du es dann selbst gemacht hast. Kannst du uns ein Beispiel für so ein Thema nennen, wo du sagst, ups, das war mir so auch nicht klar? So eine Herausforderung?
Naja, zum Beispiel der Bodenaufbau. Also ne, als Zimmerer habe ich ja grundsätzlich eher mit dem Holz zu tun. Klar, wir mauern auch mal ein paar Lehmsteine mit ins Gefach oder ähnliche Dinge und haben da Berührungen in andere Gewerke, aber so ein Bodenaufbau in einem Fachwerkhaus, natürlich betrifft das auch viele andere Altbauten, da hatte ich mich noch nie so tiefergehend mit beschäftigt, hatte nur so mein Halbwissen dazu. Und das haben wir auch unter anderem natürlich in Eigenleistung gemacht bei uns. Also wir haben den vorhandenen Boden entfernt. Wir haben, darunter war direkt Erdreich, das haben wir weggegraben und da halt einen neuen Aufbau gemacht. Also da haben wir Glasschaumschotter verwendet, den verdichtet, der ist kapillarbrechend und dämmen, ein Recyclingprodukt und haben dann darauf weiter aufgebaut. Genau, das ist so ein Punkt zum Beispiel, wo ich
Wenn du vom Boden sprichst, sprichst du vom Boden auf der Kellerdecke? Oder von welchem Boden im Speziellen sprichst du jetzt? Oder hat dieses Haus, wovon du sprichst, keinen Keller? Weil dann brauche ich ja keinen Boden. Dann rede ich ja von der Grundplatte oder wie? Jetzt verstehe ich es nicht so ganz.
Genau, also ich meine den Boden zum Erdreich hin ohne Keller, also so war es bei uns und so ist es auch bei ganz vielen Fachwerkhäusern, dass meistens gibt es einen kleinen Keller, ne? Also ein paar Quadratmeter,
sehr kleinen
Keller, genau, richtig, und der Rest des Fachwerkhauses ist meistens eben ohne Keller, sodass du da einfach auf Erdreich triffst.
Und das war jetzt so eine Erfahrung, da hast du eben nochmal so ein Material genannt, wo du sagst, das machst du jetzt. Auf die Materialien kommen wir dann auch nochmal. Das setzt du jetzt ein. Kannst du das nochmal wiederholen?
Ja, also ich setze das beim Kunden nicht ein. Also das überlasse ich dann schon nochmal Kollegen, die das noch professioneller ausführen können als ich, auch von den Maschinen und so weiter. Aber wir haben da eingesetzt einen Glasschaumschotter. Also das ist aufgeschäumtes Altglas, was ab einer gewissen Dicke, ab 20 cm lose eingebracht, also 15 cm verdichtet, mal ein bisschen kapillarbrechend ist. Also sprich, dass kein Wasser mehr aufsteigen kann von unten aus dem Erdreich. Das wird dann auch verdichtet. Und darauf kann dann eine Sauberkeitsschicht aufgebracht werden. Also sprich, ein Estrich kann man auch mit einem Kalkestrich machen, also ohne Zement. Und darauf kann man dann weiter aufbauen mit einem Fliesenboden, also Natursteinfliesen oder einem Holzboden, wie auch immer.
Da sind wir jetzt auch schon mittendrin, was die Materialien angeht. Du sagst in dem einen Pressebericht, dass das für dich ein äußerstes Kriterium ist, gute, ich nenne die jetzt einfach mal gute Materialien, hochwertige Materialien einsetzen zu müssen. Im Ursprung reden wir ja auch von Feldbrandsteinen und Fichtenböden, die wahrscheinlich bleiben. Aber kannst du zu deiner Qualität, dass es im Wesentlichen auf gute Qualität ankommt, nochmal eingehen?
Ja, also das Schöne an einem Fachwerkhaus ist ja von der Ursubstanz her, das gibt gar nicht so viele Zutaten. Ne? Also wenn man jetzt mal das mit einem Essen oder so oder einem Kuchen vergleicht, wir haben Sand als Zuschlagstoff für den Kalk oder für den Lehm. Dann haben wir den Kalk und den Lehm, also Ton. Dann haben wir Holz und Wasser. Das sind eigentlich so die elementaren Teile, aus denen so ein Fachwerkhaus besteht.
Lehm?
Genau, der Lehm, der aus, Lehm. Ne, da ist ja der Ton und der Sand gemischt. Also okay. Der Ton ist ja das Bindemittel, also der Klebstoff im Prinzip. Der größere Teil ist Sand, so wie beim Kalkputz oder Kalkmörtel auch oder beim Zement. Ne, ist ja immer der größere Bestandteil der Sand. Natürlich ist das regional auch unterschiedlich. Es wurde früher ja immer so gebaut mit dem, was in der Umgebung vorhanden war. Ne, deswegen. In meiner Region, wo ich jetzt bin, im Rheinland, gibt es viel Ton im Boden. Dementsprechend wurde viel mit Lehm gemacht. In anderen Regionen wurde dann mit Bruchsteinen oder mit Brandsteinen gearbeitet. In Süddeutschland wurde viel mit Fichte, Tanne, Nadelholz verzimmert. Hier bei uns in der Region wurde viel mit Eichenholz gearbeitet. Also immer das, was so auch verfügbar war. Ne? Also die Transportmöglichkeiten waren ja schon auch eingeschränkt früher. Genau, und die Qualität, wo du eben gefragt hast, natürlich ist es wichtig, im Erhalt, in der Sanierung, in der Restaurierung hochwertige Produkte einzusetzen. Also, dass das Holz trocken abgelagert ist, dass die Materialien vor allem auch zusammenpassen. Und der weit größere Anteil in der Restaurierung ist ja meistens der Lohnkostenanteil. Also die Materialien machen ja gar nicht so den großen Batzen aus, sondern der weit größere Anteil ist der Lohnanteil. Aha. Von dem her macht das ja am Ende bei den Kosten, in Gesamtkosten von so einer Sanierung gar nicht so viel aus, ob ich jetzt ein, ich sag mal, hochwertigeres Material benutze oder nicht, sondern ne, der Großteil ist halt, kommt ja über die Lohnkosten, was ja auch ein schöner Bestandteil an so einer Sanierung und Restaurierung ist. Also das meiste Geld, was man da ausgibt, bleibt in der Region. Ne, das ist ja auch ein schöner Gedanke, ne? Und geht nicht in die Industrie oder so.
Das heißt, da muss auch viel mit Handwerk gemacht werden, also mit händischer Arbeit. Mhm. Wenn ich denke, dass so ein Fachwerk, Balken, sage ich mal, verfault ist oder nicht mehr nutzbar ist, dann wird er ausgetauscht. Das ist ja eine händische Arbeit. Ist das auch ein Grund für die höheren Lohnkosten? Ich denke schon sicher, ne?
Klar, es braucht ja Spezialisten für diese Arbeit. Also so wie ich als Restaurator im Zimmererhandwerk, gibt es ja auch in einigen anderen Berufen die Fortbildung zum Restaurator im Handwerk. Das ist eine zeitintensive Fortbildung und auch danach, im Nachgang, gibt es weitere Fortbildungen. Also ich besuche auch immer wieder Weiterbildung und tausche mit meinen Restauratorenkollegen aus. Da haben wir ja viel Fachwissen und viel Können angesammelt und natürlich ist sind die Lohnkosten etwas höher, weil wir ja auch die ganze Zeit, die wir in den Weiterbildungen gesessen haben und gehandwerkt haben, ja irgendwo auch mit bezahlt bekommen sollten. Und dann ist es ja auch so, dass bei uns in der Restaurierungsarbeit sehr viel nach Stundenaufwand auch passiert, weil einige Arbeiten einfach im Vorhinein gar nicht so abschätzbar sind und wir halt auch einen sehr geringen Materialanteil haben, über den wir jetzt nicht noch irgendwie was verdienen können, sondern bei uns ist wirklich eine sehr ehrliche, klare Geschichte, was die Lohnkosten anbelangt. Das ist nicht versteckt irgendwo in einem Materialposten.
Ich habe ein Foto von dir gesehen in der Presse. Da arbeitest du mit dem Holzdübel. Also wer macht diese Holzdübel? Ist das auch ein Teil des Lohnes? Müsst ihr euch die selber schnitzen oder wo bekommt man sowas her? Und braucht man die überhaupt? Sonst wärst du ja nicht auf dem Foto damit gewesen.
Das stimmt, ja, richtig. Genau, da haue ich gerade einen Holznagel in die Wand. Genau, richtig. Also ich stelle die selber nicht her. Das wäre möglich grundsätzlich, die selber herzustellen, aber da bin ich pragmatisch und bestelle die bei einem Anbieter, der die in größerem Maßstab herstellt, sage ich mal, und dadurch natürlich auch effizienter ist als ich. Mittlerweile verwende ich eigentlich nur noch Rundstäbe, also die sind gar nicht mehr so achteckig, wie man es so kennt. Die sind grundsätzlich auch nicht schlecht oder so, aber ich verwende mittlerweile eigentlich nur noch Rundstäbe, die kaufe ich als Meterware und schneide mir die entsprechend in der Länge zu, die ich benötige, und habe so dann einen Holznagel, der halt die traditionellen Holzverbindungen zusammenhält. Also die Zapfenverbindung beispielsweise als so die klassischste Fachwerk-Holzverbindung, die wird auch heute noch oft ausgeführt, auch in der Restaurierung, ist ein ganz wichtiger Bestandteil für mich auch. Also wir versuchen ja so zu restaurieren, dass wir möglichst wenig Metall einsetzen und wenn Metall, dann auch nur Edelstahl, weil halt eben einfach zum einen durch die Gerbsäure, aber auch durch bauphysikalische Geschichten einfach Feuchtigkeit vorhanden sein kann in der Wand und natürlich von außen die Regenbelastung auch noch dazukommt und da Metall nicht gut funktioniert, also normale verzinkte Metallgeschichten, sondern halt einfach eine Holzverbindung hält einfach länger. Und wir versuchen ja so zu restaurieren, dass es wirklich lange hält. Da geht es nicht um Gewährleistung 5 Jahre oder sowas, sondern uns liegt es am Herzen als Restauratoren, da wieder was von Bestand zu schaffen.
Da sind wir auch eben bei dem Wort feucht gewesen. Feuchtigkeit ist doch ein sehr großer Feind, der auch abschreckt. Das erlebe ich ja nun als Maklerin. Wir haben ja hier in Thüringen auch viele Fachwerkhäuser. Oder Fachwerk ist unter einer Dämmung, da komme ich aber noch drauf. Ist das tatsächlich so ein Angstfaktor, Feuchtigkeit in einem Fachwerkhaus, bevor ich so eine Immobilie kaufe? Denn du berätst ja auch beim Immobilienkauf in deiner Gegend.
Ja, das stimmt, genau. Also so aus der Handwerkerperspektive komme ich immer wieder dazu, zu Fachwerkhausinteressierten, um da meine Perspektive zu geben. Klar, Feuchtigkeit ist ein großes Thema und gerade in einem Fachwerkhaus gibt es ja einfach viel mehr organischen Anteil, also organische Materialien in der Konstruktion. Also zum einen das Holz, aber auch in den alten Gefachfüllungen sind, je nachdem welche es ist, aber sind ja oft diese Lehmgeflechtfüllungen da. Da ist ja auch nochmal Holz drin, aber auch Stroh mit im Lehm drin. Und also es gibt da viel organischen Anteil, den natürlich die Natur versucht, sich zurückzuholen. Wir wollen das gerne aufhalten und dafür müssen wir sorgen, dass das halt immer wieder abtrocknen kann. Das darf ja auch mal nass werden, aber ne, dass es grundsätzlich immer wieder abtrocknen kann. Aber klar, Feuchtigkeit ist auf jeden Fall die Gefahr überhaupt und nicht nur die vom Regen, sondern auch die über die Bauphysik, ne, also die Tauwasserfeuchtigkeit, die von innen nach außen im Winter in der Konstruktion entstehen kann.
Aber das heißt, trotzdem keine Angst haben, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Gibt es da Möglichkeiten bei so einem Kauf eines alten, älteren Fachwerkhauses? Na, älter ist es gar nicht, es ist schon alt. Da gibt es auch Möglichkeiten, der Feuchtigkeit Herr zu werden.
Grundsätzlich ja. Also ich empfehle allen Fachwerkhauseigentümern oder auch Interessierten, die Wetterseite rein aus technischer Sicht zu verkleiden, weil einfach die Wetterseite, also da, wo der meiste Regen ankommt, viel Wasser abbekommt und entsprechend gefährdet ist. Da sind so viele Schnittstellen zwischen Holz und Gefach, idealerweise Kalkputz. Da entstehen Risse, das ist ganz normal. Das Holz arbeitet, die Gefache arbeiten auch ein bisschen unterschiedlich. Und das ist eine hohe Belastung für so eine Fachwerkfassade. Und die Belastungen werden auch tendenziell mehr, was ich auch von Kollegen weiß, die da eher auch wissenschaftlich dran sind an dem Fachwerkhausthema. Durch unsere Starkregenereignisse, die mehr werden, oder auch Hitzeperioden, die mehr werden, sind auch die Fassaden, auch natürlich andere Fassaden, nochmal einem anderen Stress ausgesetzt. Wenn so eine 2 Wochen Regenphase kommt, danach auf einmal ganz viel Hitze und so weiter. Also das nimmt zu, die Belastung für die Fassaden. Und früher war es auch sehr üblich, Fachwerkfassaden auf der Wetterseite zu verkleiden. Das hat man so vielleicht in den letzten 50, 60, 70 Jahren hat man angefangen, viele Fachwerkhausfassaden freizulegen auf der Sichtseite, auf der Regenseite auch. Und das hat schon auch zu mehr Schäden geführt. Also sinnvoll ist es auf jeden Fall, die Wetterseite zu verkleiden.
Das wäre sogar meine nächste Frage gewesen. Fassadenverkleidungen in den 90ern, hier bei uns im Osten, sage ich jetzt mal, da wurde tatsächlich viel gemacht. Also das wollte man auch an den Häusern was machen. Ich erlebe das auch aktiv in der Vermarktung. Und dann hat man für viel Geld da so eine Fassadenverkleidung um das ganze Haus gemacht, wo dann schon wieder gesagt wird, oh Gott, die Sünde. Jetzt haben wir da versucht, eine Dämmung drauf zu bringen und sieht gar nicht schön aus. Und unten drunter verschimmeln womöglich die Balken. Das widerspricht sich jetzt für mich ein bisschen mit deiner Wetterseite, was ich gut nachvollziehen kann. Was sagst du denn insgesamt zu diesen Fassadenverkleidungen? Ist es mehr Sünde oder hat es tatsächlich einen Sinn? Also das Fachwerk selber ist natürlich dann weg.
Also es gibt ja 2 Betrachtungsweisen. Ich sage mal einmal die ästhetische oder Geschmacksansicht, die unterschiedlich ist, und die technische Betrachtungsweise. Also aus der technischen Betrachtungsweise macht es total Sinn. Es ist besser für die Haltbarkeit des Fachwerkhauses, die bewitterte Seite zu verkleiden. Aber natürlich muss das auch konstruktiv gut ausgeführt sein. Sonst geht das auch nach hinten los, ist klar. Also so eine Vorhangfassade, beispielsweise mit Holz oder Schiefer oder anderen Verkleidungen, die muss hinterlüftet sein und auch an die Details hinterlüftet sein, dass wirklich da immer wieder auch ein Abtransport von Feuchte, die sich dahinter bilden kann, stattfinden kann. Und bei einem Putz, man kann Fachwerkhäuser auch verputzen, muss das der geeignete Putz sein. Also da sollte kein Zementanteil in dem Putz sein. Und auch sonst sollte die Verbindung da gut aufgebaut werden können. Und Dämmung ist nochmal so ein extra Thema für sich. Gerade Innendämmung ist ein gefährliches Thema, wenn es nicht fachgerecht ausgeführt ist.
Habe ich schon oft gesehen, dass die Fachwerke dann außen da sind und innen gedämmt wurde mit großen Platten. Wie nennt man die jetzt so? Polystyrol, wie auch immer. Schaumplatten werden dann innen dran gebracht, weil das Thema Energieeffizienz macht ja um das Thema Fachwerk keinen Bogen.
Das ist klar. Also da habe ich ja zu Anfang schon mal kurz erzählt, diesen natürlichen oder ökologischen Baumaterialien, die mir schon lange am Herzen liegen und rein bauphysikalisch betrachtet, jetzt gar nicht aus einer ideologischen Einstellung heraus, sondern rein bauphysikalisch, technisch betrachtet, funktionieren gerade im Fachwerkhaus diese natürlichen Materialien einfach gut miteinander, weil die gut mit Wasser umgehen können. Wenn der Gesamtaufbau zusammenpasst und da natürliche Materialien verbaut sind, dann kann das Wasser da in dem Wandaufbau durchgehen, kann in sich verteilt werden und wieder abgegeben werden. Also ein diffusionsoffener Aufbau, der da ist. Also wo keine Folie von innen aufgebracht wird zum Beispiel, und auch nicht ein Material wie Glasfolie oder Styropor oder irgendwas verarbeitet wurde, die auch nach meinem Kenntnisstand und nach meiner Meinung nicht gut mit Wasser umgehen können, das verträgt sich nicht gut mit dem Fachwerk. Also wichtig ist da wirklich, dass die Materialien miteinander harmonisieren, sag ich mal, und einfach ja die Feuchtigkeit gut auch wieder abgeben können.
Was sagst du nochmal zum Thema Energieeffizienz? Wie schaffe ich das? Ich kaufe jetzt so ein altes Fachwerkhaus und habe natürlich auch meine Vorstellung, dort warm drinnen zu sitzen. Wie kriegen wir das zusammen? Das alte Fachwerk erhalten? Die Dämmung haben wir schon besprochen. Gibt es den ästhetischen Grund? Aber es gibt auch noch ein Denkmalamt, die da ja auch noch ein Mitspracherecht hätten. Was sagen wir zur Energieeffizienz, wenn ich die heute herstellen will, im Nachgang?
Natürlich ist es nicht möglich oder fast nicht möglich, ein Fachwerkhaus jetzt auf einen Passivhausstandard zu bringen oder so, jetzt um mal ein Extrem zu nennen. Aber im Normalfall ist es gut machbar, ein Fachwerkhaus mit einer Innendämmung auf einen ganz anderen Stand zu bringen im Vergleich zu einem nicht gedämmten Fachwerkhaus. Und das empfehle ich auch jedem, der ein Fachwerkhaus hat. 4 bis 6 Zentimeter ist so die Dämmdicke, jetzt bezogen auf eine Holzweichfaserplatte, die so Standard ist als Innendämmplatte im Fachwerk. 4 bis 6 Zentimeter bringen schon ganz viel. Und die allgemein bringen die ersten Zentimeter Dämmung enorm viel und danach flacht die Kurve ganz stark ab. Ne? Also der 17., 18. Zentimeter, ne, dieser eine Zentimeter da, der bringt nur ganz wenig im Verhältnis, was der zweite zum dritten Zentimeter bringt, sozusagen. Ne? Wichtig ist ja erstmal auch bauphysikalisch, um Bauschäden vorzubeugen, dass die Innentemperatur der Außenwand nicht mehr kalt ist. Weil wenn diese Wandoberfläche innen eine gewisse Wärme hat, dann entsteht da auch kein Tauwasser mehr. Ne? Und so vermeide ich viele Bauschäden, die da sonst potenziell drinstecken im Haus, was nicht gedämmt ist. Ist ein komplexes Thema. Diese 4 bis 6 Zentimeter ist auch der Bereich, wo man sagt, das kann man eigentlich bedenkenlos in einem Fachwerkhaus überall anbringen an Innendämmung. Alles, was darüber hinausgeht, sollte man auf jeden Fall individuell berechnen lassen von einem Energieberater über so eine Simulationsberechnung, weil sonst auch wieder ein Bauschadenspotenzial entsteht, wenn man zu dick von innen dämmt, dass da zu viel Tauwasser in der Fachwerkwand entsteht, die dann wieder zu Schäden langfristig führen kann. Also da muss man wirklich sehr sensibel drauf gucken.
Also das ist ja schon Bauphysik, was wir jetzt besprechen. Hm. Hast du da nur, ich bin ja jetzt Makler, aber kein Fachmann für Baumaterialien. Gibt es da einen Begriff für diese Innendämmung, was man für ein Material bei diesen standarddicken 4 bis 6 Zentimeter, hast du eben gesagt, was man da als Bezeichnung hätte?
Ja, es ist eine Holzweichfaserplatte, die so der Standard ist eigentlich in der Anwendung. Das ist ein Dämmstoff aus Holz. Da ist noch ein bisschen Kleber drin und hat ein Federnut-System, wie das auch von so Holzplatten, ne, Holzspanplatten oder USB-Platten bekannt ist. Und so können die ineinander gefügt werden, werden auch noch mechanisch befestigt. Genau, eine Holzweichfaserplatte.
Okay, das ist ja schon mal eine gute Aussage.
Es gibt auch noch andere Dämmstoffe, die da in Frage kommen können. Also es gibt auch die Möglichkeit, mit einem Blähton zu arbeiten, so als Schüttung im Prinzip, der mit Lehm vermischt wird. Dann wird es aber ein bisschen dicker, weil der nicht so einen guten Dämmwert hat. Und es gibt auch Hanf, also kaltgebundene Hanfsteine und Platten und auch noch einige andere Materialien in der Richtung, die da total sinnvoll sein können und gut funktionieren.
Also ich glaube, das Haus besteht ja in der Sanierung nicht nur aus Dämmmaterialien oder aus dem Boden. Es gibt ja auch den Innenraum. Da habe ich es oft oder erlebe ich es oft, dass die Decken viel zu niedrig sind. Also wir haben auch gute Beispiele, wo man sagt, hui, die haben aber damals recht hoch gearbeitet. Was sagst du denn, wenn man so ein Haus kaufen will? Ich meine, strecken kann man es nicht. Muss man es dann komplett aushöhlen, um auf eine vernünftige Deckenhöhe zu kommen? Meistens ist es unten hoch und oben niedrig.
Ja, also es gibt da Grenzen. Also es gibt schon Möglichkeiten, was zu verändern. Natürlich, wenn das Objekt unter Denkmalschutz steht, ist nochmal ein anderes Ding. Da muss man mit denen natürlich drüber sprechen. Gerade wenn die obere Etage zum Dach hin zu niedrig ist vom Gefühl her, dann gibt es da schon oft die Möglichkeit, eine neue Deckenbalkenlage einzuziehen, wenn das von der Gesamtkonstruktion vereinbar ist. Das muss man natürlich statisch angucken, also mit Statiker oder Zimmermann, das möglich ist. Aber das ist oft möglich, da irgendwie nochmal 20, 30, 40 Zentimeter rauszuholen. Aber an sich, glaube ich, Menschen, die ein Interesse haben an einem Fachwerkhaus, die sollten sich schon darauf einstellen, dass es da kein Neubaustandard ist und dass es auch mal irgendwo Stellen gibt, wo größere Menschen sich vielleicht auch mal bücken müssen oder so, ne? Und die auch die vorgegebenen Grundrisse und Räumlichkeiten sind ja auch einfach ein bisschen anders, als wie man sie neu planen würde. Das macht ja aber auch das Urige und auch das Behagliche und Gemütliche auch aus, ne, in so einem Fachwerkhaus, je nachdem.
So ein Fachwerk ist schon eine Passion.
Auf jeden Fall, klar.
Und wie du sagst, ich muss mich dann auch ein bisschen mit abfinden, dass nicht alles quadratisch praktisch ist, sondern ich habe auch mal einen Höhenunterschied in den Böden, eine kleine Stufe. Haustechnik, ein Bad möchte ich aber eigentlich auch noch ein vernünftiges drin haben. Da muss ich wahrscheinlich auch Kompromisse eingehen.
Klar, ja.
Ich habe, als ich das letzte Mal in Hennef, Falk hat ja seine Niederlassung in Hennef, festgestellt, um Bonn herum gibt es sehr, sehr viele Fachwerkhäuser, auch wunderbar zurechtgemacht. Mhm. Ich habe da so einen Ort Linz am Rhein so im Kopf, ja. Kennst du wahrscheinlich auch, ja. Im alten Markt, den habe ich mir im Sommer angeschaut. Da sieht man aber auch schon von außen, na, das ist alles gemütlich und schön, ich muss es wollen, aber es braucht auch Kompromisse.
Auf jeden Fall, wie in jedem anderen Altbau ja auch. Ne? Also in anderen Altbauten aus anderen Zeiten gibt es dann andere Kompromisse, die ich eingehen muss. Und das muss einfach passen, glaube ich. Also, ne, also so ein Fachwerkhaus ist schon was Spezielles und es gibt ja aber auch einige Menschen, die zu einem Fachwerkhaus passen. Das muss man mögen. Da muss das Herz, glaube ich, mit dabei sein, um sich da wohlzufühlen.
Und du hast auch gesagt, da habe ich ein Zitat von dir gelesen, kannst mich auch berichtigen. Es ist nicht der finanzielle Vorteil, so ein bisschen meine eigenen Worte, aber es ist was fürs Herz. Also sparen tut man wahrscheinlich nicht mit einem Fachwerkhaus.
Nicht unbedingt.
Herzblut. Du sagst auch Herzblut dazu.
Genau.
Wird benötigt.
Ja. Auf jeden Fall. Also natürlich ist das Fachwerkhaus auch schon auch dazu prädestiniert, Eigenleistung zu erbringen. Das ist eine ganz große Chance auch dann, ne? Also wenn Menschen die Zeit und die Kraft aufbringen können, über längere Zeit viel selber zu machen, dann ist das vielleicht sogar finanziell günstiger. Gerade wenn ein Haus unter Denkmalschutz steht und sich da so wie keiner dran traut, weil alle irgendwie, ne, die Sorge haben, das ist ein Fass ohne Boden. Aber natürlich, wenn ich jetzt ein Fachwerkhaus unter einem Investorenblick mir angucke, ne, also renditemäßig, dann wird es oft schwierig. Da gibt es auch natürlich Gegenbeispiele, keine Frage, aber so im Grundsatz ist das schon unter dem Investitionsgedanken her eher schwierig, vor allem dann, wenn ich da beabsichtige, das meiste zu beauftragen.
Ja, gibt's ja sowas Spezielles hier auch bei uns. Hotels, Pensionen sind ja oft dann auch Investitionsobjekte, familiengeführte, man kann schon fast sagen Denkmäler. Dann ist das nochmal eine ganz andere spezielle Ausrichtung, warum ich jetzt restauriere und saniere, weil ja auch meistens eine Geschichte dahinter steht. Und so ein altes Fachwerkhaus, ich habe, wie gesagt, einen alten Bauernhof hier bei Erfurt in der Vermarktung. Ich gehe da total gerne rein, weil das ganze Haus hat, oder die Häuser, es sind ja noch Scheunen und so weiter dabei, die haben einfach Seele. Und ich merke, dass es bei den Interessenten, dass es da viel, viel und großes Interesse gibt. Aber das Geld, das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Wer sowas anpackt, muss das auch können. Mhm. Lieber Florian, was rätst du denn Menschen, die überlegen, ein altes Fachwerkhaus zu kaufen?
Ich bin da meistens zuallererst so auf der emotionalen Ebene unterwegs. Also so, wo wir eben ja auch schon angerissen haben, diese Herzensgeschichte. Natürlich muss das Finanzielle irgendwie machbar sein, ohne dass es irgendwie jetzt auf Jahrzehnte einen übelsten Druck auf uns ausübt und wir gefangen sind in so einem Kredit, den wir abbezahlen müssen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal das Gefühl zu entwickeln, okay, hier, das passt für mich. Ich kann da vom Herzen her, von der Emotion her da gut reingehen und hab Interesse, da eine Verbindung aufzubauen, mit der alten Geschichte, mit den ganzen Geschichtsspuren umzugehen, bin auch bereit, Kompromisse einzugehen, aber hab dann da ein Fachwerkhaus oder ein altes Haus, was seine eigene Ausstrahlung hat, seine eigene Identität und wo ich mich wohlfühlen kann. Und ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und die Bereitschaft, Eigenleistung zu übernehmen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Ich glaube, wenn man das in einen Satz formulieren würde, für Fachwerkhäuserbesitzer, komisches Wort, Fachwerkhäuserbesitzer oder zukünftige, welchen Satz könnten wir sagen? Welcher wäre das? Also Eigenleistung habe ich jetzt schon mal mitgenommen. Viel Geduld.
Ja.
Keine Angst. Fällt dir noch was ein?
Oh, schwierig, das so zu komprimieren, ne? Also genau, aber der Wille zur Eigenleistung, der Wunsch, ein uriges Unikat zu schaffen, aber auch zu retten, ne, zu retten und zu schaffen, zu erschaffen. Ja.
Und ich denke auch, es ist die bessere Entscheidung und wir sollten doch eigentlich glücklich sein, wenn es solche Menschen hier bei uns im Land gibt, die sagen, ich entscheide mich für eine Sanierung als für einen Abriss. Denn gerade wenn sowas abgerissen wird, also bin ich einfach nur dankbar, wenn es Mutige gibt, Visionäre, die sagen, ich reiß nicht ab, ich kaufe das jetzt und ich stelle das wieder her.
Ja, das ist ja auch, ich sag mal, in gewisser Weise ein Dienst an die Gesellschaft. Oder man schenkt ja auch der Gesellschaft irgendwo ein Stück weit Geschichte, die erhalten wird und erlebbar bleibt und stiftet ja auch Identität für den Charakter von einem alten Dorf. Wenn da nur Neubauten rumstehen, dann ist das so wie überall, ne? Aber so diese urigen alten Häuser, die da nicht ganz so geradlinig in einer Reihe stehen und so weiter, das ist ja viel organischer, ne? Und viel natürlicher.
Ja, und deshalb zieht es uns ja auch in diese Städte, in diese kleinen Dörfer. Mhm. Da heißt es immer, oh, da ist noch eine gut erhaltene Struktur da, ein alter Stadtkern, der kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Ja, Florian, wir könnten ganz viel erzählen zum Fachwerkhaus. Wir haben das jetzt auch wirklich nur touchiert vom Material über Energieeffizienz und dem Willen oder der Passion des Fachwerkhauses. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Ich weiß um deine Zeit. Ich weiß das zu schätzen. Wir haben diesen Termin auch schon etwas länger vereinbart. Grüß mir alle Menschen dort bei dir um Bonn herum. Wie gesagt, Falk Immobilien sitzt dort auch. Ja. Und ich freue mich, dass du bei mir warst und dieses wichtige Thema besprochen hast. Ja, und wenn Leute Fragen haben, dann können sie sich auch gerne an uns wenden. Also direkt Fachwerkhäuser in Deutschland restaurieren kannst du nicht, das schaffst du nicht. Du hast bei euch in eurer Gegend wahrscheinlich, so wie ich das auch in Erinnerung habe, sehr, sehr viel zu tun. Aber die eine oder andere Frage, wenn es denn sein kann, würdest du vielleicht auch unseren Hörern bedanken? Nee, nicht nur bedanken, du würdest sie unseren Hörern mitteilen. Ja. Und endlich mache ich jetzt nochmal dicke Werbung für deinen Podcast. Denn wer noch mehr wissen will und tiefer einsteigen will, du hast deinen Podcast Das Fachwerk auf allen gängigen Podcast-Portalen. Und da gehst du ja auch ganz tief mitunter rein, so was ich gehört habe.
Ja, richtig. Fachwerkpodcast.de ist die Domain oder natürlich in jedem Podcatcher, Podcast-Player zu finden.
Ja. Dann wünsche ich dir weiter ein gutes Händchen, gute Ideen, viel Ausdauer und letztendlich auch Gesundheit. Danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, Elvira, für die Einladung und vielen Dank dir fürs Zuhören.
Dankeschön. Das war wieder eine Folge zum Motto: Erhalt ist oft die bessere Entscheidung als Abriss. Für alle, die ein Fachwerkhaus besitzen, überlegen zu kaufen oder einfach nur fasziniert sind, stelle ich unsere Daten in die Shownotes. Hier findet ihr auch einen Link zum Podcast von Florian Schulz zum Thema Fachwerk. Und wenn ihr Fragen zum Thema habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit melden. Ich freue mich auf unseren Austausch. Und ich freue mich auf Likes, auf Empfehlungen. Davon lebt dieser Podcast. Vielen Dank auch dafür. Bis zur nächsten Folge von Elvira Diebold, Immobilien auf der Tonspur, sage ich ganz herzlich auf Wiederhören.